Heute zu Gast Stefan Kaltenbach aus der dentalen Unternehmerdynastie Kaltenbach. Stefan Kaltenbach Großvater hat 1909 das Unternehmen KWO gegründet. Kaltenbach und Vogt, das KA für Kaltenbach, das VO für Vogt, und kam schon vor der Kriegszeit in den 20er Jahren ein weltweit reichendes Unternehmen, ging schnell auf viele tausend Mitarbeiter mit vielen Millionen Umsatz. In der zweiten Generation vergrößert und verbessert durch Kurt Kaltenbach und in der dritten Generation schlussendlich durch Stefan Kaltenbach auf das neue dentale Umfeld angepasst. Später im Jahr 2000 der Verkauf, und die Unternehmerkarriere von Stefan Kaltenbach hörte da nicht auf, sondern fing da erst richtig an. Aber dazu mehr in Episode 2. Heute in der Episode 1 sprechen wir über die Person Stefan Kaltenbach. Wir sprechen über die Entwicklung seiner 20 Jahre, die er in KWO von 1983 ab an gearbeitet hat. Er erzählt später, wie es zum Verkauf gekommen ist, dass er um ein Haar noch selber sozusagen den anderen Teil von KWO herausgekauft hat. Es ist einfach wahnsinnig interessant. Er ist halt so viele Jahre mit dabei. Er kennt jeden, jeder kennt ihn. Er macht die größten Partys, er macht die besten Partys vor allem. Aber das war nur der Punkt, wo ich ihn drüber kennengelernt habe. Damals über den gemeinsamen Freund, oder besser gesagt über meinen persönlichen Freund und beruflichen Ziehvater Wolfram Greifenberg durfte ich ihn kennenlernen. Wolfram und Stefan haben eine sehr enge Beziehung gehabt, ein Leben lang. Und auf jeden Fall haben wir darüber geschwätzt, und es ist einfach erfrischend, mit Stefan zu sprechen. Stefan ist voller Energie, hat immer irgendwie tausend lustige Ideen. Während des Podcasts führt er auch nochmal ein anderes Gespräch. Das finde ich auch irgendwie lustig. Er ist so unkonventionell und macht das mit sehr, sehr viel Charme. Sehr erfrischend. Also, hört rein und habt viel Spaß bei dieser ersten Episode. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Herzlich willkommen zur 13. Staffel des Praxisflüsterer Podcast Dentale Familienunternehmen. Ich interviewe familiengeführte dentale Unternehmen, die mit ihren Produkten und Kundenbeziehungen seit Jahren und teilweise über ein Jahrhundert begeistern. Für jedes Unternehmen nehme ich mir zwei Episoden Zeit. Zunächst wird die Familie hinter dem Unternehmen beleuchtet, ihre Werdegänge und Werte, und dann gehe ich mit dem operativen Management auf das Unternehmen, Produkte, Herausforderungen, Nachfolgeplanung, Wirtschaftskrisen und so weiter ein. Partner der Staffel ist die BFS. Ja, heute zu Gast der liebe Stefan Kaltenbach. Lieber Stefan, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, lieber Christian.
Ja, super, dann fangen wir mal so an, wie wir immer anfangen. Stefan, erzähl doch mal, wer dich nicht kennt, wer bist du und wo kommst du her?
Ja, ich komme aus einer alten Dentaldynastie, kann man schon so sagen, von KWO, Kaltenbach und Vogt. Für den, der das nicht mehr weiß, KWO heißt das Kaltenbach und Vogt. Mein Großvater hat 1909 die Firma in Berlin-Steglitz gegründet, und die wuchs dann in 1919 mit Hereinnahme von Herrn Richard Vogt für Kaltenbach und Vogt zusammen, und die zogen dann damals zum Günter Jauch nach Potsdam.
Okay.
Der war aber allerdings damals noch nicht da.
Das heißt, du bist ja aus der, wie gesagt, aus der Kaltenbach-Dentaldynastie. Ich würde sagen, das kann man sehr wohl so sagen. Und erzähl doch mal, wo bist du denn geboren und wo bist du aufgewachsen?
Ja, also vielleicht mache ich den kleinen Bogen. Nach dem Krieg wurde der Potsdamer Teil der Firma verstaatlicht. Mein Großvater wurde in Abwesenheit wegen innerdeutschem Schmuggel von Bohrinstrumenten, Dentalen, zu 7 Jahren Haft verurteilt, und damit konnte man sein gesamtes Vermögen beschlagnahmen. Aber er hat dann schon den Tipp bekommen von den Verantwortlichen in Potsdam, und dann hat er in 14 Tagen sein ganzes Geraffel gepackt und ist zu den anderen Kollegen nach Biberach an der Riß gezogen. Da waren schon 14 Mitarbeiter aus Potsdam und haben schon begonnen, in einer ehemaligen Spätzle-Maschinenfabrik Instrumente herzustellen. Mein Vater war schon früher da, 49, und der hat dann als Diplom-Ingenieur schon für die Firma gearbeitet, und er hat im Krieg dann meine Mutti kennengelernt und hat dann mit ihr 3 Jungs erzeugt in Biberach, alle made in Biberach.
War das denn für euch Jungs oder für dich im Speziellen denn von vornherein klar, dass die elterliche Firma ja etwas Besonderes ist, das einen abhebt von anderen oder das einen Unterschied macht zu etwas Normalem, weil man halt so eine Reichweite hat? Oder ich frage mal anders, war es für dich immer klar, ich muss dieses Werk fortführen, dieser schon 1909 gegründeten Firma? Oder hast du gesagt, ich werde Hochschullehrer oder ich werde, keine Ahnung, Metzger oder irgendetwas ganz anderes, Musiker?
Also ich bin ja der Zweitgeborene von den drei und der Erste sollte natürlich, wie sich's gehört, als Metallurge und mit Lehre und allem eigentlich den Nachfolge antreten. Ich habe mich da überhaupt nicht damit beschäftigt und ich war Gitarrist, E-Gitarrist, wollte das werden, habe spaßhalber als Parkstudium Volkswirtschaftslehre absolviert in München und bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass ich da rein darf.
Und wie ging es denn nach dem Studium weiter? Also du hast normal Abitur gemacht, vermute ich, dann Studium absolviert und dann hast du dich dann irgendwo dann gefunden oder hast du gesagt, so ich genieße jetzt erstmal die Musik oder probiere es dort oder was waren so dann deine nächsten Schritte?
Ja, ich hatte dann eine Sehnscheidenentzündung und dann konnte ich eigentlich nicht mehr so im High-End-E-Gitarrenbereich reüssieren und in der Zwischenzeit hatte leider mein nicht immer ganz einfacher Vater mit dem älteren Bruder sozusagen ihm mitgeteilt, dass er für eine Karriere nicht mehr in Frage kommt. Die Gründe, die lassen wir hier vielleicht außen vor. Mein Vater war nie der Leichteste. Und dann kam die Verkaufsleiterin, die ehemalige aus Potsdam noch, Frau Picard, die Hugenotten damals in Potsdam, gibt es ja auch dieses Viertel. Frau Picard, also nicht von dem Starship, aber genau der gleiche Name. Und die kam dann her und hat gesagt, jetzt habt ihr die Wahl bei Herrn Hofmeister, der trinkt immer eine Flasche Whisky und fährt dann nach Italien. Er sagt, wollt ihr das als du machen oder möchtest du nicht lieber als Stefan Kaltenbach hier euren Familienzweig, es waren ja drei Familienzweige, müssen da nicht dafür sorgen oder dich einbringen, dass das hoffentlich dann in der nächsten Generation noch gut geht.
Ja, in welchen Jahren war das ganz grob?
Frühen 80er Jahren oder Ende 70er. Und ich bin dann auch 83 bei Caro eingestiegen, dann sozusagen, weil ich eine Bedingung durchsetzen konnte, nämlich nicht unter meinem Vater direkt arbeiten zu müssen. Das war eine Bedingung. Und dann bin ich gleich ins Ausland gegangen. Also war in 5 Ländern für Caro tätig.
Wie groß war Caro zu seiner Zeit, also zur Zeit seines Eintrittes?
Da hatten wir so um die 3500 Mitarbeiter.
Oh, Wahnsinn.
Und waren eigentlich der qualitative, wertvollste Brandname im Dentalsektor. Das kann ich sagen, weil ich habe auch mal eine unabhängige Umfrage gemacht, was ist denn für Sie Qualität? Und da wurde die einzige Firma, die zweimal genannt wurde von 150 Messeteilnehmern, das ist jetzt nicht repräsentativ, war auch in London damals, wurde nur eine Brand zweimal genannt, nämlich Caro. Das war damals schon der Qualitätsbegriff schlechthin. Wenn man sich das heute vergleicht, ist das leider nicht mehr so gegeben.
Hast du noch eine grobe Erinnerung daran, wie groß die Firma war als dein Vater? Dein Vater ist ja Kurt Kaltenbach.
Ja.
Als dein Vater Kurt die Firma von seinem Vater übernommen hat?
Also da war das auch schon zwischen 2.500 und 3.000, meines Wissens. Aber das weiß ich nicht genau.
Aber es war damals schon international ausgerichtet, ne?
Die Firma war schon in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts schon sehr international. Das weiß ich von der mir leider gestohlenen Briefmarkensammlung, die ich mal hatte von meinem Opa. Da war schon die ganze Welt drauf. Da gab es Palästina, gab es da und was es da alles also an Ländern gab, die es heute gar nicht mehr gibt. Das war richtig ein Dokument der Zeitgeschichte, diese Briefmarkensammlung.
Okay, dann bist du 83 rein und warst in 5 Ländern. Was hast du denn für Aufgaben in diesen 5 Ländern übernommen gehabt?
Ja, das fing an mit Edelstift und Direktseller in London, ging dann über Singapur, Brasilien, da haben wir ein Werk gehabt, in Joinville, Santa Catarina, dann in Chicago, da hatten wir auch Caro Chicago, dann die längste Zeit war ich dann in Madrid als Geschäftsführer der dortigen Filiale tätig, da hatten wir etwa 25 Mitarbeiter und 31 unabhängige Techniker, das war dann schon eine tolle Aufgabe, hat mir auch riesig Spaß gemacht.
Hast du da die Sprache gelernt oder ging es mit Englisch?
Das habe ich vorher schon gelernt. In London hatte ich da im Abendprogramm dann eine spanische Au-pair, die Englisch lernen wollte. Und die hat mir dann Spanisch beigebracht. Und da bin ich mit denen immer in die Disco. Und die haben alle nie Englisch gesprochen in London, sondern immer nur Spanisch. Und dann habe ich da eigentlich schon wunderbar Spanisch gelernt.
Ja, ich meine, das ist auch das Zwangloseste, ne? Bevor man die Schulbank drückt, macht das ja so noch am meisten Spaß.
Ja, es war die gute Mischung.
Und wann bist du dann nach Deutschland zurückgekehrt? In welchem Jahr war das?
Das war, glaube ich, 1995, so circa, bin ich nach Deutschland zurück. Und dort dann war ich bei der damaligen Teilfirma von Caro, EWL hieß das, Elektrotechnisches Werk Leutkirch. Das war, ist heute ja unter Arthur Zwingenberger, das ja jetzt in die Hypotech heißt dies heute. Da war ich 4-5 Jahre tätig und auch mit in der Geschäftsführung und am Schluss auch mit verantwortlich für die Geschäftsführung.
Dann hast du doch zu einem Zeitpunkt X auch die Geschäfte bei Caro insgesamt übernommen, oder?
Das war dann im Jahr 98 bis 2000, also 97 bis 2000, da war ich dann sozusagen Nachfolger von Herrn Jürgen Hoffmeister und der hat mich dann sogar, um mich wahrscheinlich dann besser entlassen zu können, zum Sprecher der Geschäftsführung gemacht, was ich gar nicht unbedingt ambitioniert sein wollte, sondern ich wollte nur in die Unternehmensleitung rein, was mir ja eigentlich schon 7 Jahre früher hätte zugestanden.
Aber muss ich das einmal überlegen, das ist ja im Prinzip fast 20 Jahre nach deinem Eintritt, dass du dann in die Geschäftsleitung reinkommst. Da hast du dich aber im Konzern, ja, musstest du ja ganz schön lange zeigen, dass du es kannst, bis sie dich dann mal zum Ritter machen, oder?
Ja, die ursprüngliche Vereinbarung mit meinem Vater war, die in 7 Jahren kann ich dann oben sein. Und da sieht man, wie erfüllungsbereit er war, was sein Wort anging. Da musste ich war auch schon 3-mal und musste mit Kündigung drohen, um dann überhaupt sozusagen die nächste Stufe zu erreichen. Also diese Aufgabe in Madrid als Geschäftsführer fungieren zu dürfen, hat mich eine Kündigungsdrohung gekostet und so weiter und so weiter. Es ist eben ein preußischer Vater, der im Schwabenland nicht heimisch wird, ist eben auch nicht immer die beste Voraussetzung.
Ja, okay. Dein Vater, wann ist der aus der Geschäftsführung rausgegangen?
Ja, die haben sich da so ein Konstrukt gemacht, wo er dann sozusagen noch im sogenannten Delegiertenausschuss, das war eine Mischung aus Altunternehmensleitung und Neuunternehmensleitung und da blieb er noch in der Zeit drin, in der ich auch noch sozusagen dann Unternehmenschef wurde. Also bis dahin und dann langsam hat er dann aufgehört.
Das heißt, dann konntest du endlich die Zügel im Jahr 98 in die Hand nehmen? Und was waren dann so die Ziele, die du hattest? Was wolltest du eigentlich dann noch mit Caro erreichen?
Ja, wir hatten eigentlich große Pläne. Ich wollte damals schon, was wir jetzt ja mit der Orange auch machen, wollte ich schon in den digitalen Workflow einsteigen. Wir hatten ein Letter of Intent der damaligen Firma Trophy, die das digitale Röntgen erfunden hatte. Und wir kamen durch Zufall sehr günstig an diesen Letter of Intent dran und hatten den auch noch sogar an unsere Nachfolger weitergereicht, die aber dann nicht verstanden, was in Trophy eigentlich mit Hunderten von Patenten im digitalen Röntgen an Werthaltigkeit war. Und das hätte ich übernommen und hatte auch weitergehende Pläne, diesen digitalen Workflow und Caro eigentlich in eine auch mehr materialorientierte und verfahrensorientierte Firma zu transformieren und nicht so stuhlabhängig, also Behandlungseinheit. Da war mir schon klar, dass das nicht die Innovationsebene ist, die wir eigentlich brauchen, um up-to-date zu bleiben. Und dann hat man natürlich auch dann bei den Instrumenten nochmal auch was neu entwickelt. Und wir wollten auch eine Bohrerfirma noch übernehmen und so weiter. Da hatten wir sehr gute Pläne. Und wir wären wahrscheinlich heute nicht nur 14 oder 1500, was leider die Caro heute ist, sondern wahrscheinlich eher 5000 plus. Aber das waren so die Träume, die allerdings dann sehr schnell zerplatzten.
Bleiben wir nochmal in den 90ern. Caro ist ja eigentlich auch über die Jahre seit deinem Eintritt ist ja auch kontinuierlich zumindest stabil gewachsen, hat ja auch einen Top-Namen nach wie vor gehabt, war im Prinzip das Vorzeigeunternehmen aus Deutschland im dentalen Bereich, also das der meisten Strahlkraft wahrscheinlich weltweit hatte als deutsches Unternehmen. Wie ist das überhaupt gekommen, dass Caro so groß werden konnte. Ist das alles organisch passiert oder hat Cavo auf dem Weg dorthin auch immer mal wieder Akquisition getätigt? Das heißt, war es ein akquisitionserfahrenes Unternehmen oder würdest du sagen, das waren sie eher nicht?
Eher nicht. Also man hat mal ein Miniaturkugellagerwerk für die Turbinen gekauft, dann aber festgestellt, dass es doch nicht passt und hat es wieder verkauft an eine Schweizer Firma. Man hat da viel zu wenig gemacht in dem Bereich, man hätte viel mehr machen müssen. Ich habe ja meinen damaligen Chefs da auch zwei Firmen vorgeschlagen, die sie hätten übernehmen können. Die eine war eine, wie gesagt, die Bohrerfirma aus Jena und die haben da überhaupt sich gar nicht drum gekümmert. Also bei dem einen oder anderen war sicherlich da einfach auch die persönliche Ambition, Schützendirektor in Biberach zu werden, größer und beim anderen die feuchtfröhlichen Stunden mit Freunden und Familie. Ja, also dann die professionelle Ausrichtung war eigentlich, das war eher der Nachteil des Familienunternehmens, wenn man das mal so sagt, dass man dann sich auch manchmal auf den Lorbeeren ausruht und das ordentlich verwaltet und ordentlich im Marketing hat die Firma gut funktioniert, auch haben die Altvorderen auch ordentlich gearbeitet, aber keine weiteren Ambitionen in andere Geschäftsfelder der Dental- oder medizinischen Industrie waren nicht da. Da war ich schon eher ambitioniert, aber wie gesagt, da war ich schon, den Zugang zu meinem Vater hatte ich nicht und die anderen in der Unternehmensleitung sahen mich eher wahrscheinlich als Fremdkörper, würde ich mal so sagen.
Ja, okay. Verstehe. Ich glaube, wenn man so einen Stand hat, merkst du, dass man auch im Management irgendwann eine gewisse Sattheit verspürt? Dass man sagt, warum soll ich jetzt noch das übernehmen, denn es geht uns ja theoretisch gut.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de.
Das waren so die anfänglichen Symptome, die ja heute Deutschland noch viel stärker kennzeichnen, dass diese Sattheit jetzt in der ganzen Bevölkerung angekommen ist und einfach heute sich extrem entwicklungshemmend bei uns auf die gesamte Gesellschaft auswirkt, was ich sehr bedauere. Weil die großen Challenges liegen ja auch nicht nur in der Ökonomie, natürlich, und aber auch in der Ökologie. Und man hat hier in Deutschland nie verstanden, dass die beiden nicht umsonst mit Öko anfangen, weil die eigentlich die zwei Seiten der Medaille sind, wenn man es langfristig betrachtet. Aber das hat eigentlich damals in der Zeit niemand interessiert. Und auch heute wird nur darüber gesprochen. Es ist eben eine Anstrengung, auch die Ökologie und die Ökonomie zu verbinden. Und da sehe ich leider politisch in unserer ganzen deutschen Gesellschaft überhaupt keinen Ansatz. Keine Partei macht das. Ich habe damals immer schon gesagt, eigentlich müsste man die Leistungsorientierung in der FDP oder der konservativen CDU mit der ökologischen Bewegung, mit den konstruktiv-realo-Ökologen verbinden und eine neue Partei gründen. Dafür hatte ich aber nicht die Zeit und die Muße.
Ja, die würde ich sofort wählen. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt es jetzt eigentlich nicht so eine progressive Partei, die sehr viele Aspekte, kluge Aspekte der Grünen übernimmt, aber gleichzeitig nicht, ja, ich sag mal so, in den eigenen Tanzbereich der Bevormundung eintritt. Ja, dass man das irgendwie miteinander verbindet, das muss doch in irgendeiner Art und Weise möglich sein. Aber habe ich auch noch nicht gefunden. Das heißt, da hat sich da auch in den 20 Jahren nichts getan.
Ja, wir haben natürlich zwei Gegenströmungen, die sind so stark, dass ich auch wahrscheinlich die Hoffnung hätte, selbst wenn mir jetzt ein Bill Gates mal 10 Milliarden überschieben würde, das zu Beginn, man hat den deutschen Wohlstandsbürger, Kohl hat das mal als kulturellen Freizeitpark bezeichnet, der einfach gar keine Lust und hat auf den dritten Urlaubsflug im Jahr zu verzichten und mit mehr Arbeit sozusagen einen ökologischen Beitrag leisten zu wollen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Er meint, das müssten die anderen erledigen. Solange er weniger arbeitet und noch mehr fliegt, würde alles besser. Das ist natürlich Sarkasmus von meiner Seite, aber da ist wenig Hoffnung drin. Und dann gibt es die andere Organisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der natürlich auch überall versucht hat, Leistung zu erschweren, auch die Diskriminierung durch Leistung. Das ist für mich die einzige Diskriminierung, auf die ich stehe, weil ich finde, damit nur kannst du langfristig in der Gesellschaft den Leistungsgedanken und überhaupt die Leistungsfreude, die ja überhaupt ganz zu kurz kommt bei uns. Bei uns ist es, eine Pina Colada auf den Seychellen zu trinken, ist die einzige Freude, dass man die Freude daran haben kann, ein schönes Produkt zu entwickeln, eine neue Idee zu verankern. Das ist leider in Deutschland abhanden gekommen.
Das sind sehr gute Punkte, Stefan. Ich denke, in dem Moment, wo ich mich irgendwo befinde, ob es in der Schule ist oder ob es im Unternehmen ist, und ich weiß, ich musste am Tag 6 Stunden hocken, ne, oder 10 oder 6 oder 8, dann ist doch das Erfüllendste, was ich machen kann, dass ich Freude daran entwickle, an den Dingen, die ich da gerade mache. Ja, dass ich da versuche, mich da reinzuknien und sagen, ey, ich schaffe hier ein gutes Produkt, ich schaffe eine gute Leistung, ich schaffe hier irgendetwas, was irgendjemandem entsprechend weiterhilft. Also ich glaube, der Tag, der dauert doch auch viel zu lange, wenn man 6 Stunden lang versucht, sich zu drücken oder 6 Stunden lang drüber zu philosophieren, was nicht funktioniert, das ist doch keine Freude, die man dann anzündet. Ne? Das ist doch einfach nur etwas, was mich dann faltig macht, alt macht und unfroh durchs Leben gehen lässt. Also habe ich auch nie ganz verstanden. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Ende der 90er. Du wärst Sprecher der Geschäftsführung. Hast du ganz grob die Unternehmensdaten da noch im Kopf? Also Anzahl Mitarbeiter, Umsatz oder wie groß wart ihr? Wie viele Länder wart ihr? Hast du das?
Ja, wir waren so circa 350 Millionen Umsatz. Weiß ich nicht, aber auch nicht mehr genau. Ist ja auch über 20 Jahre her. Und da habe ich mich jetzt auch nicht vorbereitet auf die Zahlen. Aber wir waren 3.500 Mitarbeiter. Wie gesagt, wir hatten auch ein richtiges Plankonzept. Also mein Konzept war, wir eine neue Turbine zu entwickeln, was wir auch gemacht haben, die Gentle Force. Das war sozusagen noch mein letztes Baby. Und das war auch eine sehr erfolgreiche Turbine. Wir haben damals, ich habe die Turbine zur damaligen Super-Torque-Turbine, die weltmarktführend war, noch on top gesetzt. Und wir haben dann auch, das habe ich später gehört, auch ein Umsatzwachstum in Stückzahlen von 25% gezeitigt. Also die Entscheidung war sicherlich nicht verkehrt. Dann wollte ich die ganze Range, Instrumentenrange auch nochmal in die High-End und in die Super-Torque-Region sozusagen umsetzen. Und dann war der nächste Gedanke das Multiflex-System. Es gibt es heute ja natürlich noch, aber ich hatte da schwerpunktmäßig strategisch drauf gesetzt, das zu einem Weltstandard auszubauen. Wir hatten dann auch die Firma Sihona verklagt, die ja auch dann ein baugleiches Multiflex-System, also ein Schnellkupplungssystem war schon patent abgelaufen, das konnte jeder machen, aber identisch unser Multiflex-System nachzubauen, hat dann Sirona gewagt. Und da haben wir in der zweiten Instanz vor dem Landgericht Mannheim obsiegt und haben aber dann generös, und wir sind ja keine Krieger, sondern Geschäftsleute, und wir haben dann auch mit Sirona uns geeinigt, denen eine Lizenz zu geben. Und auch dann später, da war ich aber schon abgesägt, haben wir dann die Firma NSK auch noch in diese Vereinbarung mit aufgenommen, so dass alle Weichen eigentlich gestellt waren, jetzt als Weltmarktführer bei Instrumenten, alle in das Multiflex-System, unser Multiflex-System reinzubringen. Aber das haben die nach mir kamen, gar nicht, die haben mich auch nicht einmal angerufen oder einmal gefragt, ob ich mir auch was mal überlegt hätte und was, welche Strategien wir im Hinterkopf hat, und anbietern wollte ich mich dann auch nicht. Aber so ging diese Idee eigentlich mit mir dann verschütt und hat sich eigentlich niemand mehr drum gekümmert. Und damit fing eigentlich schon irgendwo, hat dann der Niedergang begonnen bei Instrumenten, was unsere Cash-Cow war, dass dann sozusagen die marktführende Position mittlerweile ja verloren gegangen ist für Caro leider.
Habt ihr die marktführende Position damals in Sirona verloren oder an wen habt ihr sie verloren?
Nee, an NSK.
An NSK, okay. Und zu dem Zeitpunkt, als du Geschäftsführer warst, wart ihr immer noch profitabel, richtig?
Ja, sehr profitabel. Und also das heißt, wir hatten ein schwieriges Jahr 98, wo die Zahntechnik extrem eingebrochen ist, aber dann ging es wieder gut und wir hatten eigentlich immer schwarze Zahlen.
Verlier bitte nochmal 2, 3 Sätze zum Vertriebskonzept von Caro seinerzeit. Wie habt ihr vertrieben?
Also wir haben eigentlich mit Ausnahme von einem Versuch in England und in Österreich haben wir eigentlich immer ganz fachhandelstreu vertrieben. Ich konnte Gott sei Dank in England lernen, den Direktvertrieb, was mir heute sehr zustatten kommt. Aber in Österreich hat man das natürlich vollkommen an die Wand gefahren. Dieser Direktvertrieb, der hat einfach für uns als Firma Caro niemals Sinn gemacht. Und weil wir ja vom Handel auch immer in den meisten Märkten auch die führende Kraft waren und mit Sirona oder so auf Augenhöhe eigentlich Wettbewerb gemacht haben. Und da stehe ich ja heute noch dazu. Auch die Firma Oriental hat immer sehr gut und intensiv mit dem Fachhandel exklusiv zusammengearbeitet und eine Flächendeckung mit dem einen Außendienst hinzubekommen, macht keinen Sinn. Kommt am Ende den Zahnarzt noch teurer. Viele Zahnärzte denken halt auch, jetzt kaufen sie direkt, dann kriegen sie die ganze Handelsmarge geschenkt. Das ist leider so sehr verkürzt dargestellt, weil der Handel ja auch einen guten Rabatt meistens noch nachlässt. Das heißt, seine Marge wird da geringer. Und weil, und das sieht man an all den Versuchen in den 40 Jahren, wo ich jetzt im Dentalbereich bin, die den Direktvertrieb aufbauen wollten, eigentlich abgesehen von Implantaten und solchen Sachen natürlich Aligner und so weiter, das ist geht aber beim Einrichtungsgeschäft, zahlt am Ende der Kunde drauf oder der Hersteller.
Ja. Das ist ganz meine Meinung. Es gibt nur ganz wenige, die es geschafft haben, einen vernünftigen Direktvertrieb aufzubauen. Nehmen wir mal Comet als Beispiel. Aber das ist wirklich einer von 30, der es geschafft hat, flächendeckend das gut hinzukriegen. Und ansonsten sind die, die es hingekriegt haben, sind eigentlich viel zu klein und müssen erst noch über, sagen wir mal, über 30 Jahre beweisen, dass man auch den Service aufrechterhalten kann, die Kunden auch über eine zweite Produktgeneration zufriedenstellen kann. Produkte, die mal irgendwo Fehler haben, die mal entsprechend zu wechseln und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird auch gerne mal vergessen. Aber das ist gut, dass ich das mal von so einem Veteran wie von dir höre. Du hattest mir ja auch schon im Vorgespräch erzählt, dass du ja immer dagegen warst und dich dann auch intern durchgesetzt hattest, dass es dann nicht direkt geht, sondern dass es dann so gemacht wird.
Lieber Christian, ich bin noch nicht im Leichenschauhaus. Ich bin noch aktiv, weil du sagst,
ja, bist du doch.
Okay, ein alter Sack bin ich, aber
sonst. Nein, nicht alter Sack.
Alles gut.
Ja, oh Mann. Bevor ich mich erfasst will. Aber dann erzähl mal, wie ging es dann weiter? Du hast die Geschäftsführung gemacht und dann irgendwann bist du ja raus aus der Geschäftsführung, beziehungsweise ihr habt das Unternehmen ja dann veräußert an Envista, richtig?
Ja, ich meine, es ging da. Dieser Punkt ist natürlich bei mir der sensibelste und heikelste Punkt. Ich wurde ja dann die überwiegenden Gesellschafter, 17 an der Zahl insgesamt, davon wollten 14 oder 13 die Firma verkaufen. Und ich als Geschäftsführer und die oder über dubiose Aktienträume nachgedacht. Ich habe gesagt, ich war dagegen und habe gesagt, lass uns als Familienunternehmen so bleiben. Wir bauen dann kontinuierlich unser Geschäftsmodell weiter in Ruhe aus. Das haben die anderen nicht so gesehen und wollten das schnelle Geld haben. Und dann konnten sie im Gesellschaftsvertrag, war eine schwache Stelle drin. Mit 60% konnte man die Geschäftsführung verändern. Und dann haben sie halt, weil sie verkaufen hätten nicht können ohne unsere Zustimmung, haben sie halt mich entlassen. Dann wurde ich am 20.02.2000, schönes Datum, kann man sich gut merken, wurde ich dann sozusagen entlassen. Und dann kam der Herr Rickert an meine Stelle. Den hatte ich ja damals von Management und Partners in die Firma geholt. Der ist ja bekannt, weil er lange Jahre auch VDDI-Präsident war. Und der hat das dann übernommen. Und ich war dann draußen und habe dann parallel die Orange Dental gegründet. Oder mitgemacht mit einem Gründungspartner, sag ich mal.
Ja, ich meine, man muss dazu auch an die Hörerinnen und Hörer sagen, wenn eine Gesellschaft verkauft werden will und der Geschäftsführer ist gegen den Verkauf, dann kann man so eine Gesellschaft nicht verkaufen. Das heißt, man muss das erst sozusagen aus Sicht der Gesellschafter so aufstellen, dass man auch jemanden hat, der verkaufswillig ist und auch entsprechend so incentiviert ist. Also es wurde dann sozusagen der Verkauf durchgeführt und sozusagen das Erbe von deinem Vater und deinem Großvater wurde dann sozusagen veräußert und dann will man ja auch wahrscheinlich auch gar nicht mehr da operativ drin sein, insofern.
So war das. Wir hätten den Verkauf nach wie vor blockieren können, aber das macht ja keinen Sinn, wenn du gegen 60% in der Firma operieren müsstest, da kriegst du keine Entscheidung mehr hin und nichts. Das war mir uns dann auch klar. Ich habe es ja immerhin geschafft, weil der Herr Hofmeister, der die anderen Anteile vertreten hat damals, hat ja damals beim, als sie mich entlassen haben, sagt er, wir werden jetzt verkaufen, aber nicht an Kaltenbach. Das muss man sich schon mal geben. Ja, der Mann hat damals in den Nachkriegsbereich alles von meinem Großvater, sein Vater hat alles die 40% von meinem Großvater bekommen und zum Dank hat er mich rausgeschmissen und hat dann noch gesagt, wir verkaufen nicht an Kaltenbach. Das fand ich schon ein starkes Stück.
Ach, ihr hättet ein Angebot abgegeben?
Wir haben dann, Vorsicht, das ist jetzt ein ganz heikler und durchaus, glaube ich, für ein breites Publikum vielleicht interessanter Aspekt. Um mich zu entlassen, wurde damals für die Ethikkommission vorgeschlagene ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs, der Lothar Späth, berufen. Und der hat das dann auch durchgezogen, natürlich im Zusammenhang als Beiratsvorsitzender, das muss ja ein Operativer machen. Und den konnte ich aber dann bezirzen, indem ich zweimal bei ihm in Stuttgart im Hotel Schlossgarten in seinem abhörsicheren Kabinettsstüblein. Dort hatte ich zwei Abendessen mit ihm und da konnte ich ihn davon überzeugen, dass er geholfen hat, dass die Anteile auch von der Familie Kaltenbach übernommen werden könnten. Er ist sogar noch weiter gegangen dann und hat das alles eingetütet. Und hat dann seinen Kumpel, den damaligen Chef der Landesbank Baden-Württemberg, das war der Herr Schmidt, glaube ich, hieß der, und hat alle eingeladen dann. Und dann waren wir alle eingeladen in der Zentrale der Landesbank Baden-Württemberg, direkt neben Stuttgart 21, neben dem Bahnhof. Und eines Sonntags morgens um 10 Uhr waren wir dort geladen und die Finanzierung hat der Herr von der Landesbank Baden-Württemberg gewährleistet. Wäre laut Herrn Dr. Rickert dann auch nach 4 Jahren alles zurückbezahlt gewesen. Aber ich hatte meine Brüder eigentlich auch informiert über alles. Aber die haben dann kalte Füße bekommen und haben mich nicht benachrichtigt und sind einfach nicht erschienen und haben meinen Anwalt geschickt, dass sie dann nicht mitmachen würden. Das war eigentlich sozusagen der zweite Mal, wo wir das zweite Mal Caro eigentlich verloren haben. Weil wir hätten es damals für ein Appel und ein Ei für weniger als die Hälfte, was später als Verkaufspreis erzielt wurde, hätten wir es übernehmen können und hätten die Firma auch sicherlich, ich sag mal, grandios nach vorne bringen können. Aber so haben mich eigentlich die Brüder da im Stich gelassen, auch mich gar nicht darüber informiert, so dass ich da wirklich da saß wie der letzte Dröppel und hatte auch keine Zeit, mir eine Alternative zuzulegen, sonst hätte ich es versucht, vielleicht so allein zu machen. Aber das wäre wahrscheinlich auch gegangen.
Aber das war zu der damaligen Zeit so, dass dann der Hofmeister, der die anderen 60% vertreten hätte, auch das Angebot so akzeptiert hätte?
Der hätte das akzeptiert. Wir waren eigentlich nur 10% vom Kaufpreis auseinander und ich wäre auf ihn voll eingegangen. Also an dem hätte es nicht mehr gescheitert. Und die sind auch dann entgegenkommen gewesen. Ich kann da nicht schimpfen. Also das war eine faire Sache von den ehemaligen Gesellschaftern. Der Preis hätte gestimmt. Und dann war das Problem in der eigenen Familie. Das sind eben die Downsides von Familienunternehmen dann auch, dass man sich in der Abstimmung eben, dass da so viele Emotionen eine Rolle spielen, die man dann erst später überhaupt entdeckt, dass sie überhaupt da sind. Hätte ich niemals erwartet. Ich war da wirklich, den Kloß, den fühle ich heute noch im Magen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber auch war sehr, sehr schade für die vielen KFO-Mitarbeiter, die da dann auch drunter gelitten haben, weil die Firma Danaher hat natürlich dann aus den USA, die dann Caro übernommen hat, aus den USA, aus Los Angeles heraus, wirklich kein Management betrieben, das den vor Ort Ansprüchen gerecht geworden wäre, so dass dann eben die Belegschaft in jedem Jahr um Schnitt zwischen 100 und 200 abgeschmolzen ist. Das ist schon sehr bitter, nicht nur für mich, also war für sehr viele Leute sicher sehr traurig.
Ja. haben die da ein offenes Bieterverfahren gemacht, nachdem das mit der Familie Kaltenbach in der Übernahme gescheitert ist, und haben die dann die großen dentalen Unternehmen der Welt angefragt, oder hatte dann der Herr mit ihrem Vehikel Envista, haben Sie es damals schon mit Envista gekauft oder war es Danaher?
Ja, nein, das hieß damals noch Danaher, das war unter Danaher, und die haben das dann in ihren eigenen Gemischtwarenkonzern und haben da über 140 Firmen im Dentalbereich zusammengekauft, mit, glaube ich, mehr wie 8-9 Milliarden ausgegeben, weil die waren ja sehr cashstark. Und die Firma insgesamt hat ja auch sehr viel Erfolg insgesamt gehabt, aber nicht eben im Dentalbereich. Deshalb haben sie später auch den Dentalbereich abgekoppelt.
Waren da auch so Patterson oder Henry Schein, haben da auch andere Firmen gesagt, okay, wir geben Gebot ab, oder war das nur Danaher damals?
Das war nur Danaher, das hat der Herr Späth, die haben über den Herrn Späth das eingefädelt, damit hat er natürlich auch was abbekommen. Und da hat er auch keinen Wettbewerb wollen, ja, und das eigentlich dann von Seiten der Verkäufer auch sicherlich nicht sehr klug war, dann hätte vielleicht in einem Bieterverfahren für Caro deutlich mehr erzielen können. Aber ja, es waren noch ein paar andere da, die möchte ich jetzt nicht nennen, aber die waren nur so oberflächlich mit involviert.
Okay, das heißt, dann hast du dann mit beiden Fäusten in der Tasche, hast du dann den Verkaufsbedingungen dann zugestimmt?
Ja, wir haben dann für uns separat verhandelt, haben dann sogar noch einen besseren Kaufpreis erzielt als die anderen Verkäufer, aber mein Gott, wir haben das halt schweren Herzens dann gemacht. Ich hab's, ja, mein Gott, das ging halt dann so. Also wir sind nicht ohne Bares rausgelaufen, das kann man nicht sagen.
Ja, das, ja, logisch, 100%. Wenn du dann die letzten 20 Jahre Revue passieren lässt, und wir sprechen ja gleich in der zweiten Episode über sozusagen dein zweites Leben im Dentalmarkt, sehr intensiv, aber wenn du jetzt mal aus der Perspektive der letzten 20 Jahre immer mal wieder so rüberblickst, was mit Caro passiert ist und zuletzt, dass es da vor 2 Jahren dann weitergereicht wurde an Plandent. Was für Gedanken kommen da in dir hoch? Was sind das? Wo würdest du sagen, sind die größeren Fehler oder die gemacht worden, oder wo wurde aus deiner Sicht auch mal was Größeres richtig gemacht?
Auch über den jetzigen Eigentümer, den Herrn Köstele, kann ich nichts Negatives sagen. Das ist ein solider Unternehmer, der seine hervorragende Karriere seit 1971 gemacht hat. Kann man nur den Hut ziehen, was der geschafft hat. Aber er hat da eine große Aufgabe übernommen bei Caro, das nach oben zu kriegen. Da wünsche ich ihm, außer im Röntgenbereich, wo wir aktiv sind, auch viel Erfolg.
Ja, ich glaube, über den Unternehmer und über die Seniorität des Unternehmers ist eigentlich da kein schlechtes Wort zu verlieren. Der hat ja eigentlich einen hervorragenden Ruf, ist, glaube ich, mittlerweile aus eigener Hand der reichste Mann in Finnland geworden.
Ich glaube, der zweitreichste war es, glaube ich.
Oder zweitreichste, ja. Mir erzählen Wegbegleiter von ihm, die ich auch schon im Interview hatte. Damals hat er, glaube ich, dann diese Stühle gemacht, diese Sattelstühle, wo er selber dann auf den Messen war und die verkauft hat. Und immer wenn ich so einen Wegbegleiter höre, dann höre ich ausschließlich, dass das ein ganz korrekter, hart arbeitender Mann war, der auch sparsam war. Also das spiegelt der Markt schon wieder. Und auf jeden Fall ist ja auch, wenn du das sagst, wenn das aus Amerika geleitet wird und es ist da aus Amerika ein Manager über, was weiß ich, über 10 Dentalfirmen rüber oder 10 auf 140 Dentalfirmen, die das dann irgendwie sozusagen steuern, dann kann das doch vielleicht für Caro nur gut sein, dass da jetzt ein Inhaber raufschaut, der da sein Geld hart selber verdient hat und da vielleicht auch mehr Verständnis für die Details und für die Feinheit der Produkte mitnimmt.
Unbedingt. Also für die Caro-Mitarbeiter und ehemaligen Kollegen ist das sicherlich eine weit bessere Lösung als unter dem vorherigen Eigentümer. Wie du richtig sagst, die haben sich auch übernommen, zu viele Firmen gekauft und es dann nicht vereinheitlicht und so weiter. Das ist ja auch eine Mammutaufgabe, ne? Und das ist sicherlich, der Heike Köstele, der ist ja ein Topmann bei Stühlen, kennt er sich sowieso aus. Und die Instrumente passen ja auf jeden Stuhl, den er so verkauft, dort auch drauf. Da hat er also schon mit sich selbst einen guten Abnehmer. Insofern haben sie schon im Kerngeschäft wieder eine gewisse Basis gefunden. Also insofern ist das sicherlich eine günstige Entwicklung.
Hattest du nochmal versucht, in den letzten 20 Jahren von Danaher das Unternehmen zurückzukaufen?
Da hatte ich jetzt, ich habe dann immer in meine rechte Tasche geguckt und dann geguckt, nee, und dann die linke und dann habe ich gesagt, nee, das reicht nicht. Ich meine, die haben es ja immerhin geschafft, das muss man auch mal sagen, dass die Firma für mehr Geld wieder zu verkaufen, als sie sie gekauft haben.
Ist das so? Ist das verbrieft?
Ja, ja. Übrigens war damals, ich sage es jetzt, Herr Köstile auch schon mit am Tisch, aber er hätte es damals mit mehr Mitarbeitern und um über 100 Millionen günstiger bekommen, als er es jetzt gekauft hat. Aber so ist das Leben.
Sind die Verkaufszahlen denn öffentlich bekannt geworden?
Ich glaube so im Großen und Ganzen ja, aber ich möchte jetzt keine konkreten Zahlen hier nennen, bitte.
Ja, absolut. Mensch, Stefan, wir ernähren uns schon dem Ende der ersten Episode. Ich freue mich schon auf die zweite, wo wir ganz intensiv über die letzten 25 Jahre deines Wirkens sprechen. Und ich danke dir sehr für diese intimen Einblicke in die Firmengeschichte, die mir in vielen Sachen, ich habe zwar die Chronik hier, aber in ganz, ganz vielen Sachen ist sie mir auch nicht klar gewesen, obwohl ich lange dabei bin im Dentalmarkt. Es wird ja immer wieder das eine erzählt und das andere erzählt. Und ich glaube, ich bin stellvertretend für viele sehr dankbar, dass du da mal einen Blick auf Carvo geworfen hast, der aus meiner Sicht extrem authentisch und nah dran war, wie das alles gelaufen ist. Und dafür danke ich dir.
Gerne.
Sollte euch diese Episode gefallen haben, dann bitte ich euch um eine kleine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Gebt mir gerne auch Feedback an henrizi@opti-hc.de. In der nächsten Episode hört ihr von Stefans letzten 20 Jahren, 25 Jahren Unternehmensentwicklung, persönliche Entwicklung in der Dentalbranche, insbesondere über seine Unternehmung Orange Dental. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.